Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln. Hi.
Hi.
Dein Blick war jetzt wirklich schön eben gerade.
Welcher Blick? Ach so, ja.
Dein Welpenblick.
Mein Welpenblick.
Der Welpenblick, der passende Welpenblick dazu.
Jeder, der mich kennt, kennt meinen Welpenblick. Vor allem, wenn ich was haben will oder verwirrt bin.
Wie wir über den Podcast damals gesprochen haben, dass wir den machen, hast du mich ja, also hast du mir ja lauter Ideen geschrieben und dann hast du mir so ganz süß auch geschrieben: Entschuldige, ich bin gerade wie so ein aufgeregter Welpe am Futternapf.
Ja.
Wild, weil das hat gepasst, ich fand das sehr niedlich.
Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, gut. Worum geht's heute? Also heute geht's um das Thema Umgang mit Druck bzw. Erwartungen von außen und tatsächlich auch gesellschaftlichen Bewertungen dazu. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von Picabo Street. Sie sagte einmal: Um dein wahres Potenzial zu entdecken, musst du zuerst deine eigenen Grenzen finden und dann Mut haben, sie zu überschreiten. Picabo Street ist eine ehemalige US-amerikanische Skiläuferin, die in den 1990er Jahren relativ große Erfolge geführt hat. Die hat zum Beispiel das olympische Gold im Super-G 1998 gewonnen und mehrere Weltcup-Titel in der Abfahrt. Ich fand das tatsächlich ziemlich passend, dieses Zitat jetzt zu wählen für heute, weil ich der Meinung bin, dass jeder oder jede von uns tatsächlich, egal ob sportlich oder nicht, irgendwann mal im Leben an diesen Punkt kommt, an dem man sich fragt, kann ich jetzt noch weitermachen, kann ich nicht weitermachen? Und dass es tatsächlich immer sich rentiert, über diese Grenze drüber zu schreiten, um sich selbst näher zu kommen. Zum Beispiel, ich kenne das jetzt beim Laufen, also beim Joggen gehen, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mir vornehme, 10 Kilometer zu laufen, kann ich meistens nach 3 bis 4 Kilometern, sagt mein Körper mir, heute nicht mehr, finden wir jetzt gerade alle nicht so cool. Und dann hast du halt dann im Prinzip diesen physischen Druck aufzuhören oder zumindest diesen Impuls. Und dann macht man ja dann doch weiter, weil man sagt, ja, nee, mein Ziel sind ja 10 Kilometer. Und dann bei Kilometer 5 kommt man dann in diesen Flow, in diesen Runners High, und es hat sich einfach rentiert. Das ist jetzt ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Aber sobald man sich selbst an seine eigenen Grenzen gebracht hat, nicht durch Dritte, sondern wirklich sich selbst, und das überwindet, wird man halt, finde ich persönlich, mental extrem stark, weil man ja sein stärkster Kritiker ist.
Ja, weil du die Grenze, die du das erste Mal spürst, ist ja vor allem eine im Kopf, weil
Genau.
es ist auch irgendwie logisch, weil unser Gehirn ja versucht, mit unseren Ressourcen zu haushalten. Unser Gehirn guckt halt immer, scannt auf Gefahren, weil es unser Überleben sichern will. Es ist also nur logisch, dass dann so eine Grenze kommt wie, ach, hören wir doch lieber auf, wenn halt eigentlich noch Ressourcen da sind, weil es
Ja.
die ja verwaltet und dir ja einen Rest lassen will, damit du im Zweifel noch wegrennen kannst, wenn eine Gefahr da wäre. Und du meinst diesen Moment auch, oder hast du ja gerade beschrieben, dass man beschließt, ich mache jetzt trotzdem weiter.
Genau.
Und dann wächst man über sich hinaus. Das ist dann auch öfter mal so, dass man auch in diesen Flow-Zustand dann eintreten kann. Ne? Da gibt es ja schöne Forschung zu, was Flow begünstigt. Also, dass du deine Stärken kennst tatsächlich, hilft, in den Flow-Zustand einzutreten. Und dass du eine Tätigkeit ausübst, die deinen Stärken entspricht, dich begeistert und mit Leidenschaft erfüllt, aber auch eine Herausforderung, also eine hinreichende Herausforderung sein muss. Weil nur wenn es auch eine Herausforderung ist, kannst du in diesen Flow-State eintreten. Das begünstigt das. Und das ist ja ein Zustand, wo der allerhöchste Fokus, die allerhöchste Konzentration da ist und du ganz bei dir bist und gleichzeitig auch mit allen anderen verbunden, gerade wenn du einen Teamsport machst und du hast das Gefühl, alles gelingt und alles, die Zeit ist gedehnt und vergeht gleichzeitig schnell und du hast keine Bedürfnisse. Und weil du keine Bedürfnisse hast, kannst du deine Grenzen überschreiten im Flow, weil du die Grenzen nämlich nicht mehr merkst.
Man hat dann so ein Glücksgefühl irgendwie, ne?
Das Gefühl puren Glücks. Ja.
Ja. Ich habe gerade auch zurückgedacht, an das letzte Spiel, was ich hatte. Und da war das tatsächlich auch so. Es hat irgendwie einfach funktioniert. Man war fix und fertig. Aber man hat halt weitergemacht, weil alle anderen weitergemacht haben. Und das war schon echt cool.
Man ist auch voller Selbstvertrauen in dem Moment, ne? Man
Ja.
hätte, also es gibt keinen Kritiker mehr in einem
Nee.
selbst, ja.
Ja, und man kriegt auch nichts mit, das stimmt.
Ja.
Also kriegt dann maximal die Person links und rechts mit, aber alles, was neben dem Spielfeld abgespielt wird.
ZuschauerInnen, das Wetter,
Ja.
SchiedsrichterInnen, alles
Ja.
ausgeblendet, ja.
Ja,
Auch
ja.
verbunden mit der Tätigkeit, die man gerade macht.
Mhm.
Deswegen ist es auch ja durchaus hilfreich, die Faktoren zu begünstigen, sich selbst in den Flow zu bringen, gezielt, wenn man effektiv Sport treiben möchte. Also
Wie kann man das machen?
durch Routinen und Rituale tatsächlich. Also die begünstigen den Eintritt in, also die Grundvoraussetzungen, die ich eben genannt habe, sollten gegeben sein. Du tust etwas, was du wirklich liebst, du kennst deine Stärken, die sind dir bewusst, du besinnst dich darauf, das hilft auch. Deswegen ist hilfreich, ist zum Beispiel, wenn man mal seine Charakterstärken so für sich erforscht hat, die aufzuschreiben und diesen Stärkenzettel auch so zu hinterlegen, dass ich den an einem Spieltag sehe. Ich mache das auch mit Teams häufig, dass wir so gucken, was sind denn unsere Charakterstärken anhand auch von einer Übung. Da gibt es ein Institut von Martin Seligmann, der forscht zu diesen Charakterstärken und zum Flow-Zustand. Und der hat eine Übung vorgeschlagen, wie man seine Charakterstärken, das sind 24, die jeder Mensch mehr oder weniger stark ausgeprägt hat. Und du hast eben dein eigenes Stärkencluster sozusagen. Und da hat er eben eine Übung erarbeitet, die mache ich dann mit diesen Teams, wo sie sich gegenseitig von einem Flow-Zustand eigentlich erzählen. Also die Aufgabe ist, sich von einem Moment zu erzählen, in dem sie sich selbstbewusst und stark und glücklich gefühlt haben und gemerkt haben, es kann nicht schiefgehen. Und die andere Person, die zuhört, soll dann, die kriegen diese 24 Charakterstärken auf einem Zettel mit, dass sie die sehen, welche das erforschterweise sind, und soll dann ankreuzen, welche Stärken sie daraus hört, die die Person in dem Moment hat. Also in dieser Geschichte wiedergibt. Und weil wir intuitiv auch Geschichten aussuchen, die wirklich mit diesem Flow zu tun haben, wenn wir diese Aufgabe bekommen, gibt dann tatsächlich das schon ziemlich gut wieder, was auch unsere Charakterstärken sind. Und dann mache ich es meistens noch so, dass wenn diese Charakterstärken dann aufgeschrieben wurden und identifiziert wurden, dass die nochmal übertragen werden auf einen schönen farbigen Zettel und den dann, wenn das jetzt ein Team ist, nochmal aus und dann gehen wir im Team rum und schreiben der Spielerin jeweils noch drauf, was wir an ihr besonders schätzen und mögen. Zusätzlich zu
Schön.
den Charakterstärken. Und oft sind das dann manchmal ganz ähnliche Dinge, nur in anderen Worten. Und oft ist einfach auch eine ganz schöne Ergänzung, die auch so die Persönlichkeit widerspiegelt. Ne? Also bei den ganzen Grünen steht safe immer sowas drauf, dass du immer so tolle Kuchen mitbringst oder so. Oder deine Umarmungen oder so. Und dann empfehle ich immer, dass sie sich diesen Zettel wirklich an einem Ort platzieren, wo sie den sehen. Also ich habe ja auch mit der Unterwasserhockey-Frauen-Nationalmannschaft gearbeitet und da hat mir eine Spielerin gesagt, sie hat den tatsächlich bei sich im Büro am Schreibtisch, ne? Weil sie arbeitet auch natürlich, wie so viele Sportlerinnen, das haben wir ja schon festgestellt.
Ja.
Und der motiviert sie sehr, zu sehen, was ihr Team alles an ihr schätzt und mag. Und wenn ich das vor Augen habe, zum Beispiel, weil ich den Zettel vielleicht auch in meiner Sporttasche platziert habe oder der liegt auf dem Nachttisch und ich kann da am Spieltag als Ritual, gucke ich da drauf. Ich muss den ja nicht unbedingt lesen, vielleicht weiß ich schon so gut, was da drauf steht. Es reicht, den zu sehen, um mich daran zu erinnern. Dann mache ich mich meiner Stärken bewusst. Und dann
Ja.
ist Spieltag etwas, was ich tue etwas, was ich liebe und es ist eine angemessene Herausforderung. Also sind die Voraussetzungen für den Flow sehr gegeben. Und durch weitere Matchday-Routinen und Rituale beruhige ich meinen Geist auf eine Weise, dass ich ganz bei mir bin und die Wahrscheinlichkeit dadurch erhöhe, in den Flow-Zustand einzutreten. Der ist wie eine goldene Strömung.
Ja, jetzt sprichst du die ganze Zeit davon, dass man es auch tatsächlich schafft, schon in diesen Flow-Zustand zu kommen. Wie ist das denn, wenn man noch nicht so weit ist? Also wie findet man für sich heraus, dass das tatsächlich ein Resultat vom Druck und Stress ist, was man gerade hat? Und wie kann man das beeinflussen, wenn man merkt, dass das tatsächlich von außen kommt? Nicht nur alleine von sich selbst, das ist ja auch noch eine andere Sache, ne?
Also da sind jetzt mehrere Dinge enthalten in deiner Frage. Das eine ist, dass ich nochmal sagen möchte, du kannst die Voraussetzung, dass die goldene Strömung des Flow dich erfasst, nur die Bedingungen dafür setzen, erhöhen. Dass es kommen tut er von alleine oder er bleibt eben weg. Also so ein bisschen wie vielleicht das Wetter, ne? Du kannst dich halt das Passende anziehen, um gut gerüstet zu sein. Aber du wirst, wenn du willst, dass es regnet, nicht sagen können, es regne jetzt bitte. Weil du ihn eben nicht erzwingen kannst. Das ist das Interessante daran. Und was Flow definitiv aber verhindert oder im Weg steht, ist, wenn ich mir Druck mache. Und da gibt es ja Druck, den ich mir selber mache, aufgrund von irgendeiner Spielsituation zum Beispiel, und Druck, der von außen auf mich einprasselt als Spielerin und dem ich standhalten muss, weil es Erwartungen an mich gibt, ne? Also Erwartungen möglicherweise von ZuschauerInnen, die ich nicht enttäuschen möchte, die heute extra angereist sind, um das Spiel zu sehen, also von Fans, Erwartungen des TrainerInnen-Teams, Erwartungen meiner MitspielerInnen an mich, wenn ich noch jünger bin, auch Erwartungen meiner Eltern. Häufig, das kann ein großer Druckfaktor sein, weil die mir ja auch vor Augen führen, unter Umständen, wie viel sie opfern für meinen Sport, wie viel Zeit, wie viel eigene freie Zeit auch. Möglicherweise auch Geschwisterkinder kürzer kommen deswegen, beziehungsweise mein Sport zum Familienhobby wird, weil das so viel Raum einnimmt. Kommt immer ein bisschen auf die Eltern an, wie die das kommunizieren und damit umgehen, ne? Aber das kann einem wahnsinnig viel Druck machen. Es gibt eine Menge Spielerinnen, die für sich auch erstmal erforschen müssen, mache ich das hier eigentlich gerade noch für mich oder mache ich das nur noch für meine Eltern? Es gibt auch Eltern, die zum Beispiel Druck auf ihr Kind ausüben, weil sie ihre eigene nicht stattgefundene Profisportlerinnenkarriere versuchen, im Kind wieder zu beleben oder nachzuholen. Das ist eine ganz ungute
Das
Konstellation.
sind dann meistens die lauten Eltern, die am Spielfeld dran stehen und dann selber am besten auch die besten Coaches und Trainer sind, ne?
Die auch sehr überengagiert, vielleicht sogar sehr druckvoll auch auf den Coach, also auf TrainerInnen agieren, die immer wollen, dass ihr Kind spielt, die auch oft kein realistisches Bild ihres Kindes haben, ne?
Ja.
Das machen dem Kind damit unheimlich viel Druck, ne? Das Kind ist immer und überall das beste Kind und das hat stets zu spielen und der TrainerIn macht schon an die TrainerInnen klar, wenn mein Kind nicht spielt, dann wirst du mit mir hier bei jedem Spieltag eine Diskussion haben, also stell's mal lieber auf.
Ja.
Also, ne, das sind so Dinge, die da passieren. So, Druck von außen kann ich ja entweder annehmen oder nicht. Der macht natürlich was mit mir und zwar, wie ich über diese Dinge denke. Und es kann auch sein, dass ich zum Beispiel Druck empfinde, weil ich davon ausgehe, dass Erwartungen von außen an mich gestellt sind, die vielleicht in Wirklichkeit gar nicht da sind. Kleines Beispiel dazu ist ja, wenn wir als Freundinnen quatschen und ich dir was erzähle und du zu mir sagst, mach dir mal nicht so viel Druck, lass dir doch Zeit. Schön, dass du jetzt lachst.
Sie bringen einen Standardsatz, den hört man sehr häufig von mir.
Ja, du bist eben auch eine sehr gute Freundin, die mich immer wieder daran erinnert, dass ich Zeit habe. Und dass es vielleicht auch bestimmte, also du gehst mit mir ja dann auch die Blickwinkel durch, damit wir zusammen rausfinden können, dass es vielleicht gar keine Erwartungen an mich gibt oder sie nicht so sind, wie ich denke, dass sie möglicherweise sind.
Also wir nehmen den Druck raus erstmal. Ja.
Ja. Das ist ja auch genau richtig. Also sich eine Person zu suchen, wenn man Druck hat, dass man mit der Person, das mache ich ja auch in der sportpsychologischen Betreuung mit meinen Spielerinnen, so dann bin ich die, ja, Sparring-Partnerin, die Freundin in Anführungszeichen, ne? Ich bin jetzt gerade auf Freundin gekommen, weil ich habe gerade ein neues Buch angefangen und da schreibt sie im Vorwort, als sie das erste Mal zur Therapie gegangen ist, hat ihre Mutter den passenden, also den sehr treffenden Satz gesagt, also hast du dir einen Freund gemietet für eine bestimmte Zeit. Weil Coaching und Therapie, also diese Beziehung Mentalcoach-Therapie ist wie die zu einer guten Freundin. Und deswegen passt jetzt auch gerade dieser Vergleich vielleicht ganz gut, dass man sich Blickwinkel darauf erarbeitet, ne? Gerne auch, indem man sich durch eine andere Person helfen lässt, Blickwinkel zu erarbeiten, um mit Druck umzugehen. Also wie du raushörst, es ist schon viel auch mit, was wir daraus machen, wie unsere Vorstellung über die Welt ist, erzeugt dann Druck in uns.
Stimmt.
Auch viele Annahmen sind dabei da. Du kannst auch an Paarbeziehungen denken, wo es zu Streitigkeiten kommt. Das lässt sich auch mal schön übertragen. Da spüren wir es oft sehr dolle, dass wir uns mit unserer Partnerin streiten. Recht heftig. Dann haben sich beide vielleicht mal reguliert, also abgekühlt, sprich, sie haben ihr Nervensystem reguliert, können sagen, worum es wirklich geht, und man hat so ein Oh-Moment. Da können viele Menschen so relaten.
Stimmt. Das ist dann auch immer der Moment, in dem man, wenn man streitet, wenn einer der Partner sagt plötzlich, hör mal, das Gespräch bringt gerade nichts. Also vielleicht hat ja der eine, die eine Person das früher gemerkt und die andere hat sich noch nicht reguliert und sagt, hör mal, das bringt gerade nichts. Am Ende des Tages mögen wir uns ja trotzdem. Wollen wir vielleicht so reden, dass wir auch darauf hinauskommen? Ne?
Ja, das ist sehr schön, weil damit beschreibst du die Situation, wie eine Person die andere koreguliert, indem sie einem aus der Situation ja nochmal so eine übergeordnete Perspektive zeigt. Ne? So, wir werden hier für Streit nicht bezahlt. Wie wäre es, wenn wir es lassen und sagen, worum es hier wirklich geht? Ne? Da steckt ja drin, du pass auf, ich komme jetzt in den Zustand, wo ich dich wirklich höre. Ich bin bereit, dir zuzuhören und bitte hör mir zu und dann kriegen wir das auch hin. Das ist aber eine Übungssache unter Umständen, ne? Weil je nachdem, was für Nervensystemtyp sind, streiten wir unterschiedlich und haben unterschiedliche Annahmen aufgrund von Grundeinstellungen in uns über die Erwartungen anderer an uns zum Beispiel. Also wenn ich ein unsicheres Nervensystem habe, unsicher ist zur Erinnerung nochmal, ängstlich vermeidend oder desorganisiert, ist die Grunderwartung, mit der ich durch die Welt laufe, eher, dass andere über mich negativ denken, dass sie mich eher kritisieren, dass ich eher nicht gut genug bin und beziehe auch Gesichtsausdrücke, also ich gucke vielleicht vom Spielfeld aus meine Trainerin an und die guckt gerade kritisch und dann beziehe ich das, dann neige ich dazu, das auf mich zu beziehen und auf meine Leistung. Dabei guckt die vielleicht gerade so, weil sie innerlich überlegt, was wir jetzt machen könnten als nächstes. Man beschäftigt sich 0,0 mit mir in dem Moment, ne?
Ja, das ist so ein Klassiker.
Ja. Oder ist eigentlich sogar innerlich ganz zufrieden mit mir, ne? Wenn ich ein sicheres Nervensystem habe, also zu den nur knapp 50% der Menschen gehöre, die das von Natur aus haben, der Rest kann es sich erarbeiten. Das ist so wichtig im Sport, um Emotionsregulation, diese Dinge, also Druck rauszunehmen. Dann ist meine Erwartung in die Welt, dass ich sicher aufgehoben und geborgen bin und gemocht werde. Das heißt, gucke ich vom Spiel hin zu meiner Trainerin und die guckt kritisch, werde ich eher denken, dass die gerade irgendwas bedenkt, aber das wird wohl nichts mit mir zu tun haben.
Da ist ja aber auch eine transparente Kommunikation wichtig, auch
Ja.
seitens Trainer zu Spielern. Ja, also
Mhm.
wenn ich jetzt gerade für mich, wenn ich auf dem Spielfeld stehe als Trainerin, ist es für mich immer wichtig, entweder neutral oder glücklich positiv zu schauen, außer es gibt eine Situation, in der man das sofort auch in Bezug zu setzen kann. Aber wenn ich da stehe und vor mich hinstarre, sage ich mal, habe ich tatsächlich auch schon häufiger den Spruch bekommen, hey, was ist denn los mit dir? War ich nicht gut genug? Und dann hatte das überhaupt keinen Bezug
Ja.
tatsächlich zum Spieler. Ja, genau, ja.
Ja, die denken ja, dass du urteilst, ne? Also weil du ja die Entscheidung triffst, wer spielen darf, zum Beispiel.
Ja. Ja, man hat ja auch eine Erwartungshaltung, ne? Also auf der anderen Seite, wenn ich als Spielerin auf dem Platz stehe und meinen Trainer so sehe, vor allem jetzt, wenn ich in der Nationalmannschaft wieder zu einem Camp fahre, dann weiß ich definitiv, dass da eine Erwartungshaltung ist und ich möchte die natürlich auch erfüllen. Und da ist jeder Blick, den man dann irgendwie mitbekommt, stempelt man ab mit, ich wurde gewertet und jetzt wurde ich wieder bewertet. Und da muss man sich auch echt einfach sagen, vielleicht geht es auch gerade einfach nicht um mich. Weil da stehen noch andere Leute auf
Ja.
dem Feld, ne?
Ja, deswegen ist der Weg zu High Performance so simpel, nämlich dass ich mich mit mir verbinde, dass ich den Fokus zurück auf mich lege. Also wenn man das mal übersetzen möchte, in woran da zu arbeiten wäre, ne? Also um mentale Stärke, Selbstbewusstsein und High Performance zu entwickeln. Mit Baustein Nummer eins, dass ich an mir arbeite, also dass ich mich immer besser kennenlerne, denn je besser ich mich kenne, desto selbstbewusster bewege ich mich in der Welt. Ich kann klar sagen, was ich will, was ich nicht will, wo meine Grenzen liegen, über die haben wir schon gesprochen. Ich kenne, wofür ich stehe, was mir wichtig ist, meine Werte, meine Stärken. Ich habe einfach über mich Erkenntnisse gewonnen. Da kann ich sagen, das bin ich, das kann ich. Das will ich leisten, das will ich nicht leisten, das mag ich nicht, das gefällt mir nicht. Und ich weiß genau, dass das, was ich hier tue, den und den Wert hat. Und finde darüber auch heraus, dass ich liebenswert bin, so wie ich bin. Das Letztere natürlich vor allem in Beziehungen. Und das ist der zweite Baustein. Über Beziehungen lerne ich, dass ich sicher aufgehoben bin in der Welt oder eben nicht. Und in Beziehungen lerne ich auch, was wir gerade gesagt haben, wenn mich jemand kritisch anguckt, was ich daraus wohl eher mache. Ja, also wenn die Kommunikation transparent ist, so wie du gerade gesagt hast, und ein Coach ist in oder ein Trainer, bei euch sagt immer Coach, ne?
Ja.
Gemeint sind TrainerInnen, so dann hat mich super kritisch irgendwie oder böse angeguckt und kann aber danach transparent kommunizieren, dass das zum Beispiel gar nichts mit mir zu tun hatte, sondern der gedanklich ganz woanders war oder die gedanklich ganz woanders war, dann lerne ich, dann lernt mein Nervensystem, ah, okay, ich muss das gar nicht auf mich beziehen. Das fühlt sich auch an, als würde dir wirklich direkt ein Gewicht von der Brust genommen werden.
Das stimmt.
Je nachdem, wo du Druck im Körper spürst, natürlich, ne? Viele so auf der Brust, manche auch im Kopf. Man für sich mal so ausloten, wo spüre ich denn Druck? Und wenn dann jemand transparent etwas macht und ich lerne, oh, es war ganz anders, als ich angenommen habe, dann ist das, als ob einer so ein Gewicht heben würde und ich kann plötzlich wieder freier atmen. Und das ist natürlich eine Trainerinnenfähigkeit, zum Beispiel so transparent zu sein in der Trainerinnen-Spielerinnen-Beziehung.
Ja, stimmt. Ich überlege gerade, wie das sonst umsetzbar ist tatsächlich. Also wenn ich in der Situation auf dem Feld stehe, mit mir alleine und es einfach nicht hinbekomme, mit mir selbst Ubuntu zu haben.
Mit
Ne?
dir verbunden zu sein.
Genau. Was mache ich denn dann am besten?
Also die leichteste Verbindung zu dir selbst findest du tatsächlich, indem du dich an deine Liebe zu diesem Spiel erinnerst. Daher ja auch stets mein Vorschlag, sich das auf den Arm zu schreiben, mit einem weißen Tape zum Beispiel. Als Erinnerung daran, ne? Weil du bist ja völlig verloren, wenn du nicht mit dir verbunden bist und dann kommt auch alles und prasselt auf dich ein. Und es kommen lauter kritische Gedanken. Und wenn du auf deinen Arm guckst, erinnerst du dich wieder, warum du das hier machst. Und das ist ein guter Weg, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Wenn du Glück hast, hast du eine sehr gute Trainerin, die einfach auch sehr gut, effektiv und unterstützend coacht. Und dich durch, das ist ja die Waffe, die man hat, ne? Das ist auch die Einflussnahmemöglichkeit, die eine Trainerin noch hat am Spieltag, ein gutes Coaching zu machen. Wenn das unterstützt, motivierend und hilfreich ist, erinnert mich das daran, dass was vielleicht gerade gar nicht so schlimm war, dass ich das doch ganz gut gemacht habe, dass da jemand an mich glaubt.
Ja.
Das wird häufig unterschätzt, wie wertvoll das ist und wie wichtig auch für Spielerinnen, das zu hören. Und mein Team. Wenn ein Team in der Lage ist, weil es eine sichere Beziehung zueinander hat, also ein sicheres Team ist, vertrauensvoll, unterstützend und liebevoll sich gegenseitig zu coachen auf dem Platz und überhaupt miteinander zu reden. Oft reden die ja viel zu wenig und dann ja auch schnell zu kritisch, ne? Was Ausdruck von einem, selbst von einem dysregulierten Nervensystem ist. Ich maule ja nur, wenn ich auch nicht reguliert bin. Die aber sicher miteinander sind, sind die reguliert und können sich effektiv gegenseitig coachen. Das heißt, die können auch, wenn jemand einen Fehler macht, hingehen und der Person mal auf die Schulter klopfen und das Gefühl geben, war nicht so schlimm, wir bügeln das hier aus. Überhaupt kein Thema. Diese Teams sind höchst erfolgreich aufgrund dieser Kommunikation, weil die sich gegenseitig dabei helfen, dass keine verloren geht. Braucht ja im Grunde immer nur einfach eine andere Spielerin, die gerade voll da ist und es schafft zu kommunizieren.
Ja, stimmt. Ja, du hattest dich ja auch mal gefragt, wie das bei mir war. Ne? Also, wie ich mit Momenten Druck
Ja.
gehe. Da habe ich mir ein paar Gedanken zu gemacht. Und ich habe jetzt innerhalb von einem Jahr tatsächlich einen riesigen Sprung gemacht. Da bist du auch nicht ganz unschuldig dran. Und zwar habe ich ja, gerade ein Spiel letztes Jahr, wir gegen Solingen in Erinnerung. Das Spiel lief echt nicht gut. Also ich bin schon angereist und es fing an, es saßen noch drei Leute im Auto und ich sollte seitwärts einparken und ich habe es nicht hinbekommen. Bin ausgestiegen und jemand anderes musste mein Auto parken.
Ja, man parkt aber auch so selten seitwärts ein, Chris. Das ist nicht
Ja, aber da wusste ich schon, okay, da ist es schon, irgendwas ist heute nicht so gut. Und ich war die ganze Zeit ein bisschen mürrisch und zickig und habe auch hier mal und dort mal einen flapsigen Kommentar meinen Mitspielern und auch tatsächlich meiner Partnerin dementsprechend gegenübergestellt und habe das gar nicht bemerkt. Im Laufe des Spiels stellte sich raus, dass ich einfach einen echt scheiß Tag hatte. Und zur Halbzeit war ich so sauer, also auf mich selbst sauer, weil ich meine Leistung nicht abrufen konnte, dass von der Seite ein Coach was gerufen hat und ich etwas gemacht habe, was im Football tatsächlich als No-Go bezeichnet wird. Ich habe meinen Helm geworfen.
Ja.
Also das macht man nicht. Das tat mir auch extrem leid zu dem Zeitpunkt. Ich war aber nicht die Einzige, es hat danach noch eine gemacht, weil wir beide einfach einen schlechten Tag hatten.
Ja, Emotionen können sich auch übertragen, ne?
Also, und ich bin tatsächlich ja auch ein bisschen Vorbild. Und ich glaube, da sind halt immer viele Augen auf einen. Und da ist,
ja, klar, weil du Führungsspielerin bist.
Genau, und da ist für mich auch viel Druck. Und dann ist das nun mal passiert. Also keiner ist unfehlbar. Wir sind dann in diese Halbzeitpause gegangen. Und die Spielerin, die auch ihren Helm geworfen hat, hat bitterlich angefangen zu weinen. Und das ging auch nicht weg. Ich habe total abgeschaltet, ich habe nicht zugehört, ich war mit mir selbst beschäftigt, war einfach froh, dass unser Meeting, sage ich mal, in der Halbzeit fertig war. Und wir sind dann wieder zurück zum Feld. Ich bin 2 Sekunden zu früh losgegangen. Und mein Trainer sagte mir zu dem Zeitpunkt relativ schroff, weil er auch die Schnauze voll hatte und auch gestresst war, ich soll da bleiben. Und da habe ich ihm gegenüber auch wiederum, was nicht so cool ist, gesagt. Ich habe gesagt, ich bin nicht dein Hund, ich gehe jetzt. Sehr laut. Und dann habe ich angefangen zu weinen und bin gegangen. Das haben alle, also die komplette Mannschaft, mitbekommen. Danach war es dann so, dass die Mitspielerin, der es auch nicht so gut ging, ihre Eltern waren da. Sie wurde dann auch da nochmal im Prinzip in den Arm genommen und hat sich dann auch ein bisschen selbst reguliert. Also sie wurde auch co-reguliert. Und bei mir war das so, ich saß dann da und es haben welche versucht, zu mir zu kommen und haben es dann nicht gemacht, weil ich dann eben nicht mehr die kleine Welpe war, sondern ich war halt ein bissiger Hund, weil ich auch einfach nicht wollte, dass man mir hilft. Und dann kam der Trainer, mit dem ich eben diesen Konflikt hatte, und sagte mir, hör mal, Kleine, ist alles gut, ne? Also entspann dich mal ein bisschen, du kriegst das hin, ich weiß, dass du das schaffst, was ist denn los? Und ich habe einfach geantwortet, ich weiß nicht, was los ist. Und dann sagte er, weißt du was? Es ist jetzt egal, wir müssen nicht gewinnen. Es ist einfach scheißegal, hab Spaß. Und dann haben wir uns umarmt und es war alles gut. Und die letzte Halbzeit war so geil. Also ich habe mehrere Interceptions gefangen. Ich meine, ich habe sogar noch einen Touchdown gelaufen. Und es hat sich komplett gewandelt. Und das war nur, weil ich co-reguliert wurde und auch selbst dann das eingesehen habe. Mittlerweile, also jetzt ein halbes Jahr später, wenn nicht sogar ein Dreivierteljahr später, sage ich mir, oh Gott, das wird mir nie wieder passieren. Wobei, ich bin ja auch nur ein Mensch. Es passiert halt nun mal, ne? Aber ich sage mir jetzt, sobald ich merke, dass innerlich diese Druckgefühle kommen oder diese Emotionen kommen, die man einfach ja auch nicht unter Kontrolle hat, versuche ich mich selbst einfach einmal mental, gehe ich 1, 2 Schritte zurück und frage mich, woher kommt das denn jetzt gerade? Von mir, ist das von außen? Was stresst mich hier gerade? Wie kann ich damit umgehen? Und dadurch, dass ich das eben selbst jetzt merke und frühzeitig diese 2, 3 Schritte zurückgehe, habe ich dieses Gefühl nicht mehr, dass ich total hoch eskalieren muss, wie so ein Teekessel, der plötzlich anfängt zu pfeifen und zu überlaufen.
Ja, das ist der Moment, der dir eine Atempause verschafft und wo du den Prozess unterbrichst, den dein Gehirn bis dahin immer genommen hat, nämlich sofort in den Überlebensmodus zu schalten. Und die entsprechenden Stressreaktionen, die Überlebensstressreaktionen abzurufen, die da ja sind: Angriff, Gefälligkeit, Erstarren und Flucht.
Ja, und also wie gesagt, wie kann man seinen Fokus, wie man mit Druck umgeht, und die Erwartungen an die, also die gesellschaftlichen Erwartungen, die man dann gestellt bekommt, regulieren? Also ich habe daraus gelernt, wenn du da stehst auf dem Feld, wird dir nicht geholfen, weil die Leute selbst mit sich beschäftigt sind. Man muss echt selbst aufpassen, dass man für sich selbst einsteht, sage ich mal, ne? Und ob das jetzt ist, weil man mental das hinbekommt, 2 Schritte zurückzugehen oder auf sein Tape guckt, wo man sein Wort stehen hat, man ist da echt einfach selbst für verantwortlich.
Weil nur du kannst dir diese Atempause selbst verschaffen, die du schön beschrieben hast, die du dir antrainiert hast, ne? Dass dein Gehirn nicht den kurzen Weg in den Überlebensmodus und zu einem der 4 Stressreaktionen nimmt, wo du ja auch sagst, das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Ich wollte ja meinen Helm nicht werfen, ne?
Ja.
Ich wollte ja gar nicht so abschalten, dass ich gar nicht mehr ansprechbar bin. Und es ist dann schon ein sehr mutigen Menschen, wie diesen Trainer braucht, der dann trotzdem kommt und mich da rausholt. Weil man in dem Moment selber nämlich gar nicht mehr spürt, was man eigentlich will, wenn man so angetriggert ist. Oder jedenfalls nicht seine richtigen Bedürfnisse, wenn man sich erstmal wieder regulieren muss. Und durch die Atempause regulierst du dich und kannst dann viel besser entscheiden. Und das heißt auch, dass dein Überlebensgehirnanteil nicht übernimmt, Also ich versuche das jetzt mal so vereinfacht auszudrücken, dass also dein Gehirn nicht sofort in diesen Überlebensmodus schaltet, sondern der auch den empathischen Modus komplett ausschaltet, sondern in diesem empathischen Modus bleibt. Und das bedeutet auch, dass du Empathie dir selbst gegenüber hast und sagen kannst, ey, na klar, bin ich jetzt heute schon mit dem falschen Fuß aufgestanden, ein Parken hat auch schon nicht geklappt, aber vielleicht war die Woche auch eben anstrengend. Also sich selbst so liebevolle Gedanken auch zukommen zu lassen, so wie du auch mit mir sprichst, wenn ich mir Druck mache. Es ist genau das Gleiche.
Ja,
Das als
das
Stimme auch in sich selbst zu kultivieren und auch annehmen zu können. Wenn jemand sehr gut korregulieren kann, das sind sehr, sehr sichere Menschen, die dann den Mut haben, zu dir, der Chris, zu gehen, die in dem Moment eher wie ein böser Wolf aussieht und nicht wie ein Welpe. Und man hat Schiss, dass man gebissen wird, ne, wenn man ihr zu nahe kommt. So sehr sichere Menschen trauen sich trotzdem hinzugehen und finden dann auch eine gute Ansprechweise und schaffen es so, dir plötzlich die Atempause zu verschaffen und dich aus dem Modus rauszuholen. Das selber zu können, ist, wie du gerade eben selbst beschrieben hast, ein Jahr Training. Und selbst dann gelingt es nicht immer. Kommt nämlich darauf an, an welchem Trigger du getriggert wirst. Da gehört aber in der Rückschau auch dazu, über so eine Situation nachzudenken und zu sagen, ja, aber es gibt andere Situationen, das ist mir schon besser gelungen und es ist okay, wenn es mir mal nicht gelingt. Das hat auch was mit Selbstliebe zu tun, ne?
Das stimmt. Ja.
Ich weiß von dir ja, dass dir außerdem geholfen hat, den Weg zu dir zurückzufinden. Also, das ist ja so das Gefühl meistens, dass ich nicht ich selbst bin in diesem angetriggerten Modus und ich muss den Weg zu mir zurückfinden, weil du dir überlegt hast, was deine Werte sind. Magst du das erzählen? Also ist es in Ordnung, wenn ich dich danach frage, ob du das
Ja,
erzählst?
klar. Meine Werte sind tatsächlich ein bisschen variabel. Ich weiß nicht, welche Werte ich jetzt damals gesagt hatte.
Ich glaube, ich kenne deine Werte noch gar nicht. Ich weiß nur, dass dir das geholfen hat, für dich festzustellen, was für dich, ich übersetze das jetzt mal gebe in eigenen Worten wieder, was ich gehört habe, was du gesagt hast, nämlich, was im Leben halt für dich von Wert ist. Das zu wissen, also diese Erkenntnis mal für sich festzuhaben, geholfen hat, rauszufinden, zu sich zurückzufinden und auch Entscheidungen treffen zu können unter Druck. Weil man dann eben werteorientiert handelt, nämlich in Verbindung mit sich selbst, da meine Werte ja spiegeln, was für mich von Wert ist im Leben.
Also meine Werte sind keine starren Werte, aber das sind ja für mich dann immer so Richtlinien, ne? Also mehr oder
Sind
weniger.
es ja auch.
Ich habe auf jeden Fall Authentizität.
Schöner Wert.
Ja, dann habe ich ganz groß Respekt, aber respektvoll miteinander umgehen, vor allem auch respektvoll mit mir selbst umgehen und auch für mich selbst einstehen, genauso wie ich es auch für jede andere Person machen würde, die mir wichtig ist. Ja, das sind die zwei größten tatsächlich.
Das ist auch, finde ich, schön, so zwei zu haben. Ich habe neulich mit einer Klientin gearbeitet, die hat auch für sich final zwei gefunden. Da war auch eine Authentizität übrigens. Und sie hat das dann auch sehr schön ausgefüllt, was da für sie drin steckt, nämlich unter anderem übrigens auch Respekt. Und dass man nicht eine eigene Agenda verfolgt, zum Beispiel auch. Und für sie war es einfach ein Bauchgefühl zu sagen, auch wenn Respekt in Authentizität eigentlich ja drinsteckt, in der Beschreibung, wie ich Authentizität beschreibe, ist es mir wichtig, den nochmal gesondert zu haben, weil der für mich so wichtig ist.
Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so. Also Authentizität bedeutet für mich, das ist so ein generelles, wie gehe ich mit Menschen um? Wie möchte ich, dass Menschen mit mir umgehen?
Also, dass sie echt sind und nicht künstlich.
Genau. Also ich wünsche mir, dass die Menschen echt sind, dass sie nicht künstlich sind, dass sie mich nicht anlügen, was dann auch Respekt geht. Und dass, wenn sie mich anlügen, weil sie mir einfach etwas verheimlichen möchten, dass das auch in Ordnung ist, wenn das aber auf dem, ich sage jetzt mal, auf einem gewissen Level auch transparent ist. Also man muss dann nicht die Geheimnisse sagen, sondern einfach sagen, hey, ich habe dir das nicht gesagt, weil mir das unangenehm ist, zum Beispiel. Ne?
Ja.
Dass man sich einfach selbst auch treu bleibt. Und es ist tatsächlich so ein Bauchgefühl. Ne? Also dieses, wie möchte ich mit anderen umgehen und was möchte ich, dass wieder zu mir zurückkommt? Ne? Also dann wären wir auch wieder bei Ubuntu. Es ist ja alles Kreislauf und schließt sich irgendwann. Und ich weiß ganz genau, wenn ich respektlos und nicht authentisch mit jemandem umgehe und mich verstelle, dass das irgendwann definitiv zurückkommt. Und es gibt immer ein Backfire. Ne? Also wir hatten vor kurzem ja auch so ein Gespräch, wie das ist, wenn man etwas hört und selbst merkt, oh, vielleicht habe ich jetzt gerade, war ich gerade nicht so authentisch, passt das zu meinen Werten? Und da habe ich auch gesagt, hey, sofort Bescheid geben, ne? Also man kann das alles noch erklären, das ist kein Problem. Wenn man es aber sich selbst in die Tasche steckt, dann irgendwann fällt es halt raus. Oder das ist wie das Taschentuch, was beim Waschen plötzlich gefunden wird, ne? Dann ist das in Fetzen und dann kann man echt nicht so viel davon wieder von den Klamotten abmachen. Ja, und in dem Zuge halt auch Respekt. Also ich finde Respekt auch extrem groß. Das hat sich für mich jetzt halt auch gefestigt, wie ich ja jetzt auch schon erzählt hatte mit meiner Übersprungshandlung, dass ich den Helm geworfen habe. Hatte ich es auch, dass ich mal einen Spruch irgendwem gegenüber gedrückt habe oder so. Und ich habe dann mich einfach gefragt, so, boah, will ich das? Muss das sein? Wie würde ich mich fühlen, wenn das jemand mit mir machen würde?
In dem Moment wolltest du deine Emotionen, die zu viel waren, irgendwie den Luft verschaffen, weil
Genau,
Emotionen ja
ja.
Energie sind und du wolltest irgendwie diese Energie in irgendeiner Form loswerden. Das war in dem Moment der Weg, den du gefunden hast.
Genau. Also jetzt in Zukunft wird das ganz anders sein. Also in Zukunft habe ich mir fest vorgenommen, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt irgendwem irgendwas in den Kopf werfen, sobald wir uns auf dem Spielfeld befinden, schreie ich einfach los. Also im wahrsten Sinne des Wortes ein lauter Schrei, damit ich mir selbst Luft machen kann, was mir persönlich hilft. Anderen würde das vielleicht nicht helfen. Genau, aber das ist halt, das sind die zwei großen Werte. Du hast, glaube ich, nur einen Wert, ne?
Nee, ich habe fünf, aber
Fünf,
ich habe
okay.
einen wichtigsten. Meine Empfehlung ist auch immer, nicht mehr als fünf für sich zu arbeiten, weil das kann man sich dann so merken. Also es sollte mal was sein, was man sich noch so merken kann, ne? Genau, mein wichtigster Wert ist eine wertschätzende Haltung gegenüber der Welt und mir selbst zu haben. Dann Ehrlichkeit, Glück, Geborgenheit und Mut.
Auch schöne Werte. Sehr
Danke.
schön.
Wusstest du, dass in Werten auch immer ein Bedürfnis enthalten ist?
Ja, klar. Also
Macht
sonst.
Sinn, wenn man das hört, ne?
Ja, klar. Also auch meine Erklärung eben, ne? Also man will ja, dass man so behandelt wird.
Dein Bedürfnis nach Authentizität und authentischen Beziehungen, dein Bedürfnis nach Respekt. Genau. Ich gebe Teams ja häufig, und das habe ich bei euch bei der Natio auch gemacht, wenn die noch keine Teamwerte für sich haben, manchmal höre ich die schon raus, wenn ich mit denen arbeite und wir halten die fest, manchmal gibt es aber keine oder noch keine oder sie können die noch nicht erzählen, dann gebe ich denen ja immer so ein Starter-Set mit, und zwar Fürsorge, Zuneigung, Respekt, da ist er auch, ne? Hingabe, Vertrauen, eine ehrliche und offene Kommunikation und Anerkennung. Und ich gebe diese Werte mit, weil das die Bausteine der wahren Liebe sind. Da gibt es ein Buch von Bell Hooks zu, das heißt Alles über Liebe. Bell Hooks ist eine Literaturwissenschaftlerin, eine feministische, die zur Liebe geforscht hat und zum Kern der wahren Liebe und versucht hat, in diesem Buch zu beschreiben und zu erfassen, weil sie gesagt hat, wir wissen oft gar nicht, was die Liebe wirklich ist. Wir kennen sie nicht. Also viele von uns kennen sie nicht. Ne? Also die wahrscheinlich kennen, sind die knapp 50% Menschen mit dem sicheren Nervensystem, die sicher gebunden sind, weil das in einer liebevollen Umgebung entsteht. Der Rest hat keine Ahnung und muss erst mal rausfinden, was ist denn wahre Liebe? Und die wahre Liebe ist an diesen Werten oder an diesen Bausteinen zu erkennen. Es ist für ein Team auch ganz passend, fürsorglich miteinander zu sein, sich Zuneigung zu zeigen, Respekt, Hingabe, voller Hingabe zu spielen. Die Hingabe der anderen auch anzuerkennen, deswegen Anerkennung. Anerkennung der Leistung, dem Schweiß, den Opfern der anderen Person gegenüber. Vertrauen muss ich ja haben, müsst ihr auch ineinander haben, ne?
Definitiv.
Also gerade bei einer Sportart, die sonst echt auch Schmerzen bereithält, wie American Football, müsst ihr euch unheimlich gegenseitig vertrauen. Und eine ehrliche und offene Kommunikation ist natürlich förderlich.
Ja.
Aber manchmal auch oder häufig lernen müssen, weil nicht jeder von uns das so von Natur aus mitbekommt. Also von Natur aus meine ich aus dem Elternhaus, ne? Entweder hast du das gelernt oder nicht, da kannst du gar nichts für. Und wenn man merkt, dass man da Schwierigkeiten hat, ist es immer eine gute Idee, daran auch zu arbeiten. Nach außen kommunizierst, kommunizierst du ja auch nach innen. Und du kannst den Weg zu dir und in Verbindung mit dir ja nur finden, um zum Beispiel Druck standzuhalten und Erwartungen, die an dich gestellt werden, wenn du auch mit dir gut kommunizierst. Ja, und deine Werte zu kennen, ist natürlich ein wunderbares Mittel, um auch bei Erwartungen, die von außen an mich gestellt werden, gute Entscheidungen treffen zu können, ob ich die denn erfüllen will und kann. Weil die entweder mit mir übereinstimmen oder eben nicht.
Daran erkennt man ja auch gute Freundschaften, wenn man die gleichen Werte hat.
Genau, wenn die übereinstimmen. Also das müssen nicht dieselben Worte sein, aber dass die so miteinander ja übereinstimmen, stimmig sind. Das passt bei uns ganz gut, weil du hast gesagt, Authentizität und Respekt und das steckt in Wertschätzung beides komplett mit drin.
Ja, das stimmt, das stimmt. Es gibt ja so viele Worte und Begrifflichkeiten, die eigentlich tatsächlich alle das Gleiche meinen.
Da wählt man am besten die, die einem gutes Gefühl machen.
Eine Frage, weil es mir gerade einfiel, wenn du deinen Wert in ein Gefühl als Gefühl beschreiben könntest, würdest, was für ein Gefühl wäre das?
Meiner jetzt? Wertschätzung. Ich würde sagen, ein warmes, wohliges Gefühl, so im oberen Brustkorb und Herzbereich. Das ist für mich Wertschätzung. Das merke ich auch daran, dass wenn mir jemand Wertschätzung entgegenbringt und mich das berührt, ich da automatisch so meine Hand hinlege und dem nochmal nachspüre. Und für dich?
Das ist sehr, sehr interessant. Du hattest mir vor der Folge ein Bild geschickt, so eine Wärmebildaufnahme, wo man
Deine
welche
Emotionen.
Emotionen spürt. Genau, und ich habe, so wie du, tatsächlich möchte ich also was Warmes, Goldfließendes sagen, ne? So eine dicke, warme, goldene Flüssigkeit, so wie Glück halt, ne? Sich anfühlt. Und ich habe das nicht nur im Brustbereich, sondern tatsächlich auch im Nacken und ich würde sagen, so
Band.
in den Händen,
Ja.
und dann so Richtung, also die Beine runter bei den Knien und Füßen, da wo halt die größeren Gelenke sind, sage ich mal.
Ja.
Genau, und auch so ein Kribbeln dabei.
Ja.
Genau, ja, also wenn diese dicke, goldene Flüssigkeit durch meinen Körper hindurchströmen würde, dann hätte ich definitiv Gänsehaut, weil ich das so schön finde. Genau, und es ist einfach ein pures Glücksgefühl.
Ja, es ist auch eine gute Übung, mal für sich zu verorten, so wie du gerade gefragt hast, wo sitzt die Emotion, wie fühlt die sich an und die auch zu beschreiben, du sogar gerade mit einer Farbe. Das ist eine sehr gute Übung, um überhaupt mit Emotionen umgehen zu können, auch mit negativen, also mit welchen, die man als belastend oder überfordernd empfindet. Das hilft ein bisschen, sie zu sortieren, weil Emotionen sind, also das englische Wort, eine Emotion, Energie in Bewegung. Das heißt, Emotionen sind Energie, die durch deinen Körper hindurchgehen, wenn du sie verarbeitest. Wenn du sie nicht verarbeitest, bleiben sie stecken. Und führen eben auch zu Muskelverspannungen, chronischen Schmerzen und allen möglichen Geschichten, wo dann Menschen sagen, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Insbesondere bei Menschen mit vermeidenden Nervensystemen, weil die ja ihre Emotionen auch verdrängen und vermeiden, dann bleiben die stecken, ne? Das Forschung zu, dass das eben bei diesen Menschen sehr viel häufiger so ist. Macht ja vor dem Hintergrund Sinn. Ich fand da auch total spannend, einmal dieses Bild zu sehen, also dass die Scham in der Stirn sitzt oder die Ungerechtigkeit in der Kehle, die Furcht eher weiter oben, auch im Brustbereich. Dass Neutralität, also sich neutral zu fühlen, bedeutet wirklich, dass man fast nichts sieht auf diesem Bild. Dass die Natur ein ähnliches Gefühl in einem hervorruft, weil sie einen neutralisiert. Ich denke, das hilft, wenn man mit schwierigen Emotionen umgehen muss, sich zu fragen, wo in meinem Körper spüre ich das? Und kalt oder warm? Und was auch hilfreich ist für viele Menschen, ist zu sagen, welche Farbe hat das? Oder auch welche Form oder welches Tier wäre das,
Wow,
mit
mit
dem ich
Tier
mir
hätte ich jetzt nicht
identifiziere?
gerechnet. Ah, okay, mein Tier ist eigentlich klar. Was ist dein Tier?
Also ich mag Igel und Fuchs sehr gerne.
Igel und Fuchs. Warum Igel? Ich meine, ich kenne Igel, die sind richtig süß und flauschig von unten, aber von oben sind die
Können auch ein
ja
bisschen
stachelig.
stachelig sein,
Ja, ist
die Igel.
interessant. Und warum ein Fuchs?
Den begegne ich oft. Also eigentlich so gewählt hätte ich die jetzt quasi so auch nicht. Aber ich wohne ja auf dem Land und wenn ich irgendwie Auto fahre, begegnet mir ganz oft begegnen mir da Füchse, die ich nicht anfahre. Das möchte ich an der Stelle sagen. Ich sehe die immer so. Also einmal hat wirklich so eine Fuchsfamilie. Das war in einer warmen Sommernacht, bin ich nach Hause gefahren und da war so eine Fuchsfamilie, die hat auf dem Asphalt gechillt.
Krass.
Und ich war dann immer schon vorsichtig, weil ich ja weiß, dass hier halt Tiere sind. Und den ich am allerhäufigsten begegne, sind übrigens auch Igel und Fuchs.
Ach, schön. Ach, süß.
Aber ja, diese Übung kann eben helfen, um darauf zurückzukommen, Emotionen zu verstehen auch, ne? Für sich. Und auch zu
Ja.
gucken, wenn ich die spüren kann in meinem Körper, hilft mir das möglicherweise, sie zu verarbeiten. Also auch sie, ja, eine Entscheidung zu treffen, wie könnte ich mir denn jetzt dabei helfen, sie zu verarbeiten? Ne, weil vielleicht hilft es dem aufwühlenden Gefühl in meinem Bauch, wenn ich eine Wärmflasche drauflege. Oder vielleicht hilft es der verkrampften Kehle, wenn ich einen warmen Tee trinke oder ein kaltes Glas Wasser. Vielleicht hilft es der Scham in meiner Stirn, dass ich kräftig durch die Nase ein- und ausatme oder mir da einen kalten Waschlappen hinlege oder meine Stirn an die kühle Fensterscheibe lehne. Lauter Sachen, die einem dann einfallen könnten, wenn ich das verorten kann. Ne? Oder auch zu sagen, vielleicht ist die Scham ja für mich wie ein scheues Tier. Und wie könnte ich mit dem umgehen, wenn ich das bildlich oder vielleicht entwickle ich so auch Mitgefühl dafür, ne? Wenn ich dieses Tier vielleicht sehe. Fällt es mir vielleicht leichter, Mitgefühl für diesen Teil von mir oder dieses Gefühl zu entwickeln und damit Mitgefühl für mich selbst. Da muss man für sich mal so ein bisschen ausprobieren. Da gibt es kein Patentrezept. Es gibt auch Menschen, die sehr diese kreative Art mögen und andere, die sagen, also Tiere vorstellen ist mir echt zu hoch, da habe ich keinen Bock drauf. Aber mir hilft es mal zu fühlen, wo in meinem Körper das Gefühl sitzt, zum Beispiel.
Ja. Ich habe auf jeden Fall schon was mitgenommen. Ich werde mir für nächstes Jahr oder für dieses Jahr eher gesagt, jetzt so kleine Kinder-Tattoos kaufen
Ja.
mit meinem Tier. Und dann werde ich die mir irgendwo
Dein
hinkleben.
Tier ist der Hund, ne?
Bitte?
Dein Tier ist also Rudel, Hund, Wolf, sowas, ne?
Wolf oder tatsächlich auch Elefanten. Ich finde Elefanten extrem beruhigend, ja, weil die einfach so herzlich sind untereinander. Also, aber die
Ja.
kämpfen auch für ihre Herde, ne? Also.
Ja, die bilden ja auch einen Schutzwall um die Schwächeren und Jüngeren. Gibt ein ganz tolles Buch über Elefanten, ne? Die haben Frauen als Führungskräfte. Also es gibt eine Matriarchin in der Elefantenherde. Und wenn die werden ja auch sehr alt, ne? Wenn die stirbt, dann merkt sich die Herde den Ort, wo die Matriarchin gestorben ist. Und selbst wenn das Skelett nicht mehr da ist, bleiben sie dort kurz stehen, halten inne und trauern kurz. Das ist irre, ne?
Ja, ich finde Elefanten extrem faszinierend.
Was magst du an Elefanten noch?
Dass sie nach außen hin so unantastbar wirken. Also, es gibt kein Tier auf der Welt, was gefühlt so groß und so dickhäutig ist und so beeindruckend. Man so respekt, ehrfürchtig, sage ich jetzt mal. Und ich finde, dass Elefanten aber irgendwie so eine Ruhe und so eine Gelassenheit auch
Weisheit.
ausstrahlen, so eine Weisheit. Und also wenn man davon sprechen würde, dass man wiedergeboren werde, wäre ich tatsächlich gerne ein Elefant. Auch wenn ich auch mich selbst jetzt in meinem jetzigen Leben sehr mit einem Wolf assoziiere, aber das hat was mit meiner persönlichen Mentalität und Einstellung und wie ich mich selbst sehe, zu tun.
Ich hätte die Elefanten aber eigentlich auch sehr passend.
Ja, ich finde beides sehr passend. Mal gucken, vielleicht gibt es ja auch einen Hybriden irgendwann. Einen Mammut oder so.
Auf jeden Fall haben beide ja diesen Herdentrieb oder die ist auch
Genau.
beschützend irgendwie ja mit drin,
Ja,
ne? Und dass es auch eine
ja.
Anführerin gibt, das haben sie ja, das ist bei beiden Tieren so.
Ja, das stimmt. Nee, aber also bei dem Wolf ist es tatsächlich derzeit so, dass ich mich da auch eher als, habe ich glaube ich auch schon mal in der Folge gesagt, eher so als Alpha sehen würde. Und was ich da so spannend finde, ist, dass das eben so ist in Wolfsrudeln, dass der Anführer nicht vorne ist und auch, also nie ganz vorne ist, das sowieso nicht, sondern eher hinten und von hinten beobachtet, dass alles in Ordnung ist. Und dass, wenn von hinten was kommt, dass man dann schützend sein Rudel bewacht. Und das finde ich persönlich einfach derzeit passt sehr gut zu mir.
Was ich daran spannend finde, ist, dass du diesen hohen roten Persönlichkeitsanteil hast, der anführen ist, gleichzeitig grün bist, der beschützend ist, mit Familiensinn. Das passt total zu diesen beiden Bildern, also zu beiden Tieren eigentlich auch. Und du hattest die Tiere ja, bevor du das über dich, also du wusstest es, aber wir haben es jetzt ja sozusagen auch erforscht, ne?
Ja.
Und dass du Führungsspielerin bist bei euch. Es gibt genau die Rollen wieder, die du auch hast. Das finde ich wirklich ganz interessant daran.
Ja.
Ich denke, dass das, was wir gerade besprochen haben, sehr gut dabei hilft. Ich habe vorhin mal gesagt, so zwei Bausteine. Einmal eben diese Selbsterkenntnis zu kultivieren, weil dann kann dich weniger umwerfen, wenn du dich gut kennst. Und auf der anderen Seite Beziehungen zu nutzen, gute Beziehungen zu nutzen, weil du heilst in Beziehungen. Das ist einfach so. Das hilft dir, das ist ein Spiegel, das ist eine Unterstützung, eine großartige mit den richtigen Menschen, dass dir wiederum bei der Selbsterkenntnis auch hilft. Und das sind dadurch diese beiden Bausteine, die dir helfen, mit Druck einfach umzugehen. Ob der jetzt von außen oder von innen kommt, diesem Druckgefühl, das so unangenehm ist, mit überwältigenden Emotionen umzugehen. Und was wir gerade besprochen haben, also zu überlegen, wenn ich ein Tier wäre, welches wäre ich denn zum Beispiel? Und an diesen Eigenschaften das festzumachen. Oder sich da auch gedanklich hineinzuversetzen, vielleicht wenn ich unter Druck bin, an diesen ruhigen Elefanten zu denken, jetzt in deinem Fall. Das sind genauso Dinge, die einfach unheimlich gut helfen, die eine Erkenntnis über mich bringen und die mir helfen, mein Nervensystem zu beruhigen und so gut mit Druck umgehen zu können.
Ja. Ich gucke gerade auf die Uhr. Unsere Zeit ist schon wieder um. Das ist so spannend, immer mit dir zu reden.
Geht mir mit dir auch so.
Ja. Noch spannender wird es, glaube ich, aber beim nächsten Mal. Da haben wir ja einen Gast. Wollen wir schon verraten
Ja,
oder wollen wir es?
natürlich.
Ja. Ja, beim nächsten Mal dürfen wir Tom Lemmer bei uns begrüßen. O-Line-Coach der Frauennationalmannschaft.
American Football Frauennationalmannschaft.
Genau, für mich ist das immer selbstverständlich. Danke, dass du das nochmal gesagt hast. Magst du unser Thema vorstellen?
Also Tom ist eine ganz großartige Persönlichkeit und ich habe schon unser Vorgespräch mit ihm sehr genossen. Und es wird darum gehen, ich hatte erst mit ihm geschrieben und gesagt, hatte so die Worte gefunden, Kampf um Gleichstellung und gegen Diskriminierung im Sport. Und dann hat Tom zurückgeschrieben auf seine, ja, einfach besondere, unnachahmlich schöne Art, dass er das Wort Kampf nicht so gut findet und er eher sagen würde, der Weg dahin, die Arbeit daran und der Wunsch danach. Und dann habe ich gesagt, oh, das passt für mich auch besser. Das ist ein anderes Gefühl, um sozusagen den Bogen nochmal zu unserer Folge eben zurückzuspannen. Ja, und das wird unser Thema sein. Und Tom wird mit uns über Trans und Non-Binary sprechen, über richtige Sprache, also richtig in Form von sensible Sprache, gendersensible Sprache, uns an seiner Geschichte teilhaben lassen. Zum Beispiel war er Gründungsmitglied der Frauen-Football-Nationalmannschaft, hat dort selbst gespielt, selbst trans und eine ganz großartige Persönlichkeit, der, und das haben wir beide auch in dem Vorgespräch neu entdeckt, ja, eben auch diesen Fokus auf Sprache hat, was ja man auch merkt, ihr werdet es dann hören.
Es wird auf jeden Fall eine super spannende Folge.
Ja, wir freuen uns sehr auf Thomas. Es ist für uns eine große Ehre, dass er bei uns sein wird.
Auf jeden Fall. Gut, dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal mit Tom. War sehr schön, wie immer mit dir.
Mit dir auch, Chris. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.